Super, dass ihr da seid heute Abend. Vielleicht stelle ich mich trotzdem mal kurz vor. Mein Name ist Uwe Dahlke. Ich bin vor 25 Jahren angetreten, habe das CZK mit Freunden gegründet, das Christliche Zentrum Karlsruhe. War auch fast 25 Jahre lang leitender Pastor dort. Habe dann vor 4 Jahren eine Parkinson-Diagnose bekommen. Infolge der Diagnose habe ich dann innerhalb von einem Jahr das Pastorat an meinen Nachfolger abgegeben. Der hat dann auch nach einem Jahr aufgegeben, aber ehrenhaft. Es war einfach zu schwierig für ihn. Und jetzt ist mein Sohn und ein guter Freund leitendes CZK. Und ich bin so der geistliche Papa und Mentor. Aber guck, dass ich mich weitgehend rausziehe. Ich habe einen sehr intensiven Reisedienst im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, mache viel Coaching, Mentoring und habe seit einigen Monaten einen eigenen Dienst, Life Journeys, Ministries. Ihr könnt draußen, habe ich so einen kleinen Infotisch, könnt ihr euch mal Prospekte mitnehmen, reingucken. Ich habe auch ein paar CDs und so weiter mit, schaut euch einfach den Krempel an. Wenn ihr was kaufen wollt, die Preise stehen auf den Labels und schmeißt es einfach in die Büchse rein. Wenn du nichts hast, nimm es so mit. Ja, wenn ihr Fragen habt, noch wegen mir und so weiter, fühlt euch frei, in der Pause mich anzusprechen. Jetzt begrüßt euch ganz herzlich der Captain an Bord der 777. Fasten your seatbelts, klick, also schnallt euch an. Wir steigen jetzt ab in die Luft. Wir gehen, wie gesagt, auf eine Reise. Das Thema ist die Reise in die geistliche Reife. Und ich darf euch sagen, es wird durch manche Turbulenzen gehen. Manches wird upside down gestellt werden von dem, was ihr vielleicht erwartet heute Abend. Wenn du heute diese 2,5 Tage erwartest, wie du noch steiler nach oben steigen kannst, wie du noch erfolgreicher in deinem Glauben werden kannst, dann muss ich dich bitte enttäuschen. Es wird eher in die ganz andere Richtung gehen. Stell dir mal vor, du trittst eine Reise an und besteigst das Flugzeug, den Zug oder das Auto. Und dann machst du einen Wimpernschlag und plötzlich merkst du, du bist schon angekommen. Und das ist mit der geistlichen Reife so, mit der Reise in die geistliche Reife. Eines der Reiseziele ist, wenn wir an dem Punkt der echten geistlichen Reife ankommen, zu erkennen, dass wir das Ziel schon längst erreicht haben. Schon in dem Moment, wo wir die Reise begonnen haben. Denn es ist ein anderer, der die Reise mit dir begonnen hat. Der das gute Werk in dir angefangen hat. Der wird es fortführen und vollenden. Du bist schon am Ziel. Das ist das, was wir in der zweiten Lebenshälfte der Reife mehr und mehr begreifen. Und wir kommen immer mehr in diese Ruhe dann rein, wo wir eine Ruhe ausstrahlen, die uns zu reifen, geistigen Ältesten und Ältestinnen macht. Väter und Mütter in Christo, die die Gemeinde heutzutage so dringend braucht. Ja, wie gesagt, es wird einiges Herausforderndes dabei sein. Ich möchte dir auch Mut machen, wenn da manche Sequenzen dabei sind, wo sich dir die Nackenhaare rückwärts sträuben. Schmeiß es nicht alles gleich weg. Ich sage immer Zauberwort Hutablage. Ich mache das immer so, wenn ich was nicht kapiere oder nicht kapieren will oder nicht gleich verstehe, dann lege ich es auf meine geistliche Hutablage. Und so nach ein paar Monaten oder einem Jahr probiere ich den Hut nochmal auf. Ah, und dann plötzlich passt er. Ja? Manches hörst du und es ist einfach im Moment nicht dran für dich. Das ist okay. Jesus hat zu den Jüngern auch gesagt, ich habe euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Es gibt das Phänomen der geistigen Fasskraft in jedem von uns und wir können nur gemäß der Fasskraft, die wir gerade haben, auch geistige Weisheit in uns aufnehmen. Aber was du machen kannst, ist, wenn du was nicht verstehst oder etwas dir gegen den Kamm geht, schmeiß es nicht gleich weg, sondern sag, okay, ich lege das mal auf die Hutablage und dort lasse ich es ruhen und reifen. Und vielleicht eines Tages sagt es mir was und dann denke ich, ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das Seminar, das wir jetzt in diesem Wochenende miteinander begehen, ist eine sogenannte SL-Version, also Small Version. Normalerweise ist das Seminar XXL, also es geht eine ganze Woche. Wir werden also alles ein bisschen squeezen und komprimieren. und zusammenfassen. Ich hoffe trotzdem, dass die Hauptinhalte rüberkommen. Wir werden mal gucken, wenn wir Zeit haben, machen wir vielleicht auch zwischendrin immer mal eine kleine Frage und Antwort, oder ich sage besser Question and Response Time, also wo ich habe nicht auf alles Antworten, das gehört auch mit dazu, aber ich kann erwidern. So, jetzt gucken wir mal, ob ich hier verkabelt und vernetzt bin. Ja, gut, das sieht, es blinkt, hat vorher nicht geblinkt. So, hier habt ihr dann kurz mal einen Überblick über den Reiseplan. Wir sind heute Abend im Thema Nummer 1, Session 1, der Sinn und die Notwendigkeit der Lebensreise. Wir werden das ganze Thema ein bisschen auftun, anreißen. Dann morgen Mittag, so ihr wollt, um 14.30 Uhr treffen wir uns dann und wollen die Lebensreise anhand einiger biblischer Persönlichkeiten betrachten. Also nicht, dass ihr denkt, das ist irgend so ein Thema Uwe Dahlke, sondern das ist durchaus ein biblisches Thema. Dann haben wir eine leckere Kaffeepause und nach der Kaffeepause werden wir über die Wachstumskrisen der Lebensreise viel nachdenken. Dann haben wir wieder eine gute Abendpause und nach der Abendpause geht es um das Thema Mein Schatten und ich. Heiligung in der zweiten Lebenshälfte. Ganz spannendes Thema. Und hier geht es nicht darum, wie werde ich noch heiliger, sondern ihr werdet überrascht sein. Sonntag im Gottesdienst machen wir dann die Tüte zu. Das Ziel der Reise, geistige Väter und Mütter in Christus werden. Das ist das Ziel der Reise, Väter und Mütter werden. Die braucht das Land so dringend und die Gemeinde in Deutschland und in der Welt so dringend. Ja, fangen wir an. Da ist dieses eine Bild, ich liebe das. Habe ich hier so ein Laserschwert? Oh ja, toll. Hier, ich glaube, es hat Albrecht Dürer gemalt. Das war zu der Zeit entstanden, als man erkannte, dass die Erde keine Scheibe war, von der man runterfällt, sondern eine Kugel. Und mich hat dieses Bild von jeher immer fasziniert, weil das so mein Leben skizziert. Da ist dieser Mann und der kriecht durch diese Sphäre hindurch und schaut in eine völlig neue Sphäre, die für ihn wie unbekannt ist. Und so ist unser Leben oft. Wir bewegen uns von einer Sphäre in die nächste, von einer Erkenntnissphäre in die nächste rein. Und manchmal ist das Neue ein ganz unbekanntes, unheimliches Land, wo wir sogar manchmal Angst haben. Aber das ist das, was wir heute vielleicht auch machen werden. Wir werden durch diesen Vorhang kriechen und werden erkennen, da ist eine Realität Gottes, die ist noch unendlich viel größer und viel weiter. Ein kleiner schlauer Spruch: Die Reise in die zweite Lebenshälfte beginnt, wenn wir langsam erkennen, dass wir unseren Nachmittag und Abend des Lebens nicht mit demselben Programm leben können, wie wir durch den Morgen gegangen sind. Lass es mal auf dich wirken. Und das gilt besonders auch für das geistliche Leben. Wir können nicht mit denselben Programmen durch den Nachmittag gehen, wie wir durch den Morgen gekommen sind. Leben bedeutet Veränderung. Und Veränderung bedeutet Bewegung. Und viele wollen sich nicht bewegen. Irgendwann sagen sie, jetzt habe ich mein kleines, nettes, geistiges Zuhause gebaut. Meine Box ist stimmig. Rechter Rand, linker Rand, Decke und Boden. Bitte mach mir keine Unruhe. Das ist das Phänomen der alten und neuen Weinschläuche, das Jesus so meisterlich beschrieben hat. Und ich hoffe, viele von euch haben eine Sehnsucht nach neuen Weinschläuchen. Ja, der Beginn der Reise in diese zweite Lebenshälfte beginnt sehr oft ab dem 40. bis 60. Lebensjahr. In der Regel haben wir bis dahin, bis zum 40. Lebensjahr, einige Lebensmuster durchlebt. Wir haben auch eigene erste Grenzen erfahren. Wir sind an Grenzen von uns selber gestoßen, Grenzen, die wir so vielleicht noch nicht mal vermutet hätten, auch moralische Grenzen. Wir haben erfahren, dass unser erster Eifer der Jugend, auch der Glaubenseifer, der Idealismus, Risse und Sprünge aufweist, die wir so nie vermutet hatten. Wir entdecken zunehmend unser Schatten-Ich auch, die Person, die wir gar nicht gern sehen, die wir gerne wegschieben, verdrängen. Wir werden nachher über Petrus noch ein bisschen nachdenken. Aber Petrus im Garten Gethsemane ist er seinem Schatten begegnet, wo Jesus sagt, heute, bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und was sagt Petrus? Ich? Ha! Hey, vielleicht die anderen 11 Loser. Aber ich? Der große Petrus doch nicht. Ich werde mit in den Kerker, in den Tod und sonst wohin gehen. Jesus zeigt ihm seinen Schatten. Was sagt Petrus? Ich habe keinen Schatten. Und das ist etwas, was uns in die zweite Lebenshälfte katapultiert, wo Gott dir deinen Schatten zeigt. Und es ist ein Kampf, weil wir nehmen diesen Schatten nicht so ohne weiteres an. Wir wollen den Schatten nicht. Und darüber werden wir auch einiges zu reden haben. Durch Zerbruch eigener Stärke, durch die Selbsterkenntnis unserer heimlichen Motive, peinliche Fehler, die uns unterlaufen, Zurückweisung, die wir im Leben erlebt haben, Schmerzen, Einsamkeit, auch in Bezug auf Gott, beginnt unser Glaube an Gott oft in einem völlig neuen und manchmal fremden Licht zu erscheinen. Wir kommen an Phasen rein in der zweiten Lebenshälfte, in der Durchgangskrise, wo wir manchmal sogar an unserem Glauben zweifeln. Und wir sehen viele Dinge in einem völlig neuen Licht, was uns vorher feindlich, unrein oder falsch erschien, ist plötzlich der Weg, von dem Gott sagt, geh ihn. Ich möchte euch hier einen Bibelvers, den ihr natürlich alle kennt, Apostelgeschichte 9,3, Paulus und sein Transfer in die zweite Lebenshälfte. Er reitet nach Damaskus, er will dort einen groß angelegten Kreuzzug gegen die dortigen Christen ausführen. Und während er so daher galoppiert, kommt plötzlich ein gleißendes Licht vom Himmel. Er fällt von seinem Reittier, von seinem Reisevehikel. Und dann hört er eine Stimme, die spricht, warum verfolgst du mich? Und ich kann mir fast vorstellen, als er sagt, wer bist du, Herr, dass er so leise gesagt hat, sag bloß nicht Jesus. Aber genau der, ja, doch, der bin ich. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und diese Reise, die Reise in die zweite Lebenshälfte, in die Reife der zweiten Lebenshälfte, hat viel damit zu tun, dich selbst und Gott völlig neu kennenzulernen. Paulus, als er buchstäblich von seinem alten Reittier runterflog, war an der Schwelle, Gott völlig neu kennenzulernen. Dieser Jesus war für ihn ein Irrlehrer, ein Heretiker, den es zu erledigen galt, zumindest seine Nachfolger. Und jetzt plötzlich ist dieser Jesus der Messias, der sein ganzes Leben revolutionieren, verändern wird. Und wir sehen auch, dass Paulus alleine nie auf diesen Trichter gekommen wäre, sondern es Gottes macht. Und so orchestriert auch Gott unsere Lebensreisen und auch die Lebenskrisen mit dem einen Ziel, uns hinein zu katapultieren in die geistige Reife. Die Reise hat, wie gesagt, damit zu tun, Gott und sein Wesen völlig neu kennenzulernen. Und oft zeigt uns Gott sich in einer Gestalt, Lehre, Person und Weisheit, die wir vorher am stärksten abgelehnt haben, bekämpft haben. Ich denke nochmal hier auch an die Vision von Petrus, als er da auf dem Dach sitzt und so sein Mittagsschläfchen macht. Auf einmal kommt diese Vision mit einem Tuch, lauter unreine Tiere und eine Stimme sagt, schlachte und iss. Und er sagt, das ist unreines Zeug, ich bin Jude, ich bin gläubig, ich glaube an die Tora, ich glaube an die Vorschriften der Tora, ich glaube an das Gesetz. Ja, was soll denn das? Das kann doch nicht Gott sein. Gott verlangt doch von mir nicht, dass ich gegen die Bibel handle. Und Gott sagt, was ich rein heiße, nenne du nicht unrein. Das ist so eine typische Transferkrise. Wisst ihr, wir lesen diese Verse, so diese Geschichten, oh ja, Halleluja, Amen, und für uns ist alles klar. Wir sollten da mal innehalten, wir sollten uns in diese Situation, in die Petrus war, hineinversetzen, tief hineinversetzen. Stell dir mal vor, Gott hätte das damals zu dir gesprochen. Da hättest du nicht einfach gesagt, oh Halleluja, ich weiß, dass du Jesus bist, Halleluja, Amen, Amen, ich gehorche. Sondern du wärst wahrscheinlich auch erstmal furchtbar durcheinander gewesen. Was ist da los? Was geht da? Was soll das? Ist das richtig? Bist du wirklich Gott? Und diese Krisen begleiten uns häufig im Transfer in die zweite Lebenshälfte, wo das, was vorher undenkbar war, plötzlich denkbar wird. Ich möchte euch schon jetzt darauf vorbereiten. Und wie gesagt, diese Krise findet in der Regel zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr statt, aber muss nicht immer sein. Es kann auch sein, dass es mit 30 dich schon erwischt, manche noch früher. Und manche kommen da nie rein, weil sie krampfhaft an ihrem alten Dasein festhalten. Aber wie gesagt, Gott bringt uns auf dieser Reise in Krisen hinein, wo wir aufschlagen, wo wir auch in unserer eigenen Moral aufschlagen, wo wir erkennen, wer wir moralisch wirklich sind, wo unser Glaube wirklich steht. Ich habe das selber mehrfach erlebt, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein, dass das in mir ist. Und dann erfährst du Gnade und Erbarmen in einer Weise, die du vorher nie begriffen hast. Und langsam beginnst du Gott neu kennenzulernen. Und dir geht es dann wie Hiob, der gesagt hat, ich kannte dich vom Hörensagen. Jetzt hat mein eigenes Auge dich gesehen. Ich sage euch etwas, wir Christen, wir alle fangen mit Hörensagen an. Wir besuchen den Alpha-Kurs, wir besuchen den Glaubensgrundkurs, wir hören von anderen, wir lernen vom Pastor, wir lernen vom Hauskreisleiter. Durch Hörensagen, und das ist okay, das ist richtig, das ist gut. Aber Gott ist mit Hörensagen nicht zufrieden. Es kommt die Zeit, wo er dein Hörensagen durchschüttelt und wo er sagt, ich will, dass dein Hörensagen zur eigenen Erkenntnis wird, dass du selber siehst, selber begreifst, selber erfährst. Und deswegen, Hörensagen ist gut, so wie Kinder auch mit einer Gehhilfe laufen lernen, aber irgendwann muss die Gehhilfe weg. Du musst auf eigenen Füßen laufen. Was sich in diesen Prozessen oder verändert, was am Ende der Lebensreise hervorkommt, gucken wir uns das mal an, ist ein wahrer Ältester und eine wahre Älteste, die der Vater gebrauchen kann, die jüngere Generation mit Liebe, Geduld und Gnade dahin zu führen, wo sie selber zu reifen Ältesten werden. Nicht diese miesepetrigen, verbissen, verbiesterten alten Knacker und Knackerinnen, die alles besser wissen, sondern ein echter Ältester, eine echte Älteste sind Menschen, die haben eine magische Anziehungskraft. Die ziehen, wie Motten vom Licht angezogen werden, ziehen die Leute an. Weil Leute spüren etwas in dir, merken etwas in dir und sagen, das will ich haben, damit will ich in Berührung kommen. Wenn das passiert, hat der Heilige Geist seinen Job gut mit uns gemacht. Was sich in dieser Lebensreise verändert, ist auch unsere Wahrnehmung. Durch meist krisenhafte Erfahrungen bekommen wir, wenn wir es zulassen, völlig neue Einsichten über unseren Nächsten. Du siehst deinen Nächsten anders. Vielleicht den Nachbarn, mit dem du Jahrzehnte Streit gehabt hast, nachdem Gott dir mal richtig begegnet ist, siehst du ihn mit ganz anderen Augen, mit den Augen des Erbarmens, mit den Augen Jesu, wo du sagen kannst, Vater, vergib ihm, denn er weiß nicht, was er tut. Vielleicht siehst du dich selber in einem völlig anderen Licht, das dich vorher abgelehnt, gehasst, verachtet, hast es aber nie zugegeben. Und plötzlich zeigt dir Gott, wer du in seinen Augen wirklich bist. Und dein ganzes Selbstbild wandelt sich. Und dein Bild über Gott wird sich ändern. War Gott vielleicht ein Despot, einer, dem du aus Angst gefolgt bist? Ich sehe jetzt einer, der dein Freund ist, der dein Liebhaber ist, der dich schon immer gewollt hat. Und durch diese tiefen Erfahrungen und Zerbrüche von Denkmustern in Krisen bewegen wir uns immer weiter weg in der Reife vom einfachen Schwarz-Weiß-Denken. Schwarz-Weiß ist keine Option mehr, sondern wir kommen zunehmend zum Entweder-Oder-Denken. Wir können auch Widersprüche aushalten eine Weile. Wir müssen nicht alles immer Ja, Nein, Nein, Ja, 0, 1 in diesem dualen Binärsystem leben. Paulus sagt, einer achte den anderen höher als sich selbst. Das ist der Umgang mit Ungläubigen, der Umgang mit Leuten aus anderen Religionen. Ich will dir mal einen weisen Spruch sagen, wenn ich mit Nein anfange, komme ich sehr schwer zum Ja. Wenn ich mit Ja anfange, komme ich auch leicht zu einem Nein, ohne dass die Beziehung in die Brüche geht. Was bedeutet es praktisch? Nehmen wir mal an, du tust dich mit einem Muslim über den Glauben unterhalten. Wenn du von vornherein sagst, dein Glaube ist Mist und ist falsch, Was passiert dann? Der zieht sein Argumentationsschwert und knallt dir ein Nein dagegen. Und dann kreuzen wir die Klingen. Aber wenn du mit Ja antwortest, sagst du, ja, das ist auch Gott. Und ich glaube, und wir glauben an Gott, an etwas Höheres. Wenn wir erstmal eine Herzensbeziehung schaffen, dann stehen wir nebeneinander und dann vergleichen wir. Und dann, wenn ich dann sage, aber das sehe ich anders, das sagt mir meine Erfahrung anders, dann ist vorher das Ja ist da. Und von dem anderen ist sagen, ja, du, ich sehe das auch ein bisschen anders, aber lass uns weitermachen. Und du bist im Fluss. Ja. Und das ändert sich auch in der zweiten Lebenshälfte, wo wir schwarz-weiß verlassen. Und das ist nicht einfach. Das lernst du nur durch Krisen. Ja, aber das ist nicht schlimm. Das Land der Wahrheit kann ich nur erforschen, wenn ich meinen Standpunkt verändere. Auch das wird Gott machen. Er wird dich nehmen und deinen Standpunkt verändern durch Krisen. Krisen transportieren uns oft auf einen ganz anderen Blickwinkel, wo wir Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Vielleicht wäre der Raum hier doppelt so voll gewesen, wenn wir gesagt hätten, heute haben wir ein Seminar, wie wir Krisen vermeiden können. Also das gibt es nicht, sorry. Nehmen wir mal als Beispiel, du bist voreingenommen gegen andere Religionen und triffst auf einen Buddhisten, Muslim oder Hindu, der liebevoller und moralischer lebt und agiert als manche Christen, die du kennst. Ist mir mehrfach schon passiert. Ich hatte eine Erfahrung, wir haben uns eine schöne Lounge-Couch gekauft und haben überlegt, wie kriegen wir die vom LKW hinter in unserer Gartenterrasse. Und irgendwie hat Gott immer gesagt, hey, mach dir keinen Stress, auch das ist mein Job. Dann kam der Tag der Lieferung, ne, ihr kennt es, Lieferung bis Bordsteinkante. Und dann stiegen zwei so südländisch aussehende Männer aus dem LKW. Und der eine kommt zu mir und sagt, haben Sie ein Cutmesser, ein Teppichmesser? Ich muss die Ladung losschneiden. Sage ich, ja, hol das schnell. Kommt mit dem Cutmesser zurück, war der Fahrer gerade weg und der Beifahrer war nur da. Dann habe ich gesagt, hier ist das Cutmesser. Er guckt mich an und sagt, geben Sie mir es lieber nicht. Und ich sage, hä? Sagt er, ich bin Muslim. Und ich wusste sofort, was los war. Das war vor 2 Jahren, wo diese Anschläge in Ansbach und in Franken waren, die muslimisch motivierten, wo eine regelrechte Hetzjagd gegen Muslime losgebrochen ist. Und ich habe den Schmerz, Gott hat richtig Wuppen Vorhang weggezogen, ich habe den Schmerz gesehen, die Scham gesehen, die Verzweiflung in diesem Mann. Und dann hat Gott die Regie übernommen. Ich habe ihn umarmt und habe gesagt, so, und du nimmst jetzt das Messer. Habe es ihm in die Hand gedrückt. Ich sage, ich vertraue dir. Wir glauben doch beide an Gott und wissen, was gut ist und was falsch ist. Der guckt mich an, Tränen schießen seine Augen, nimmt meine Hände, küsst sie und sagt, Allah segne sie. Wo dürfen wir die Couch hintragen? Und wir haben uns überlegt, wie kriegen wir die Couch vom LKW auf die Terrasse. Das sind Dinge, die passieren in der zweiten Lebenshälfte. Wenn du nicht mehr schwarz-weiß auf Konfrontationskurs gehst, theologisch steril, sauber argumentieren möchtest, wenn die Liebe regiert. Und ich habe im Keller arabische Bibeln, mein Sohn ist feuriger Evangelist, ich hätte ohne weiteres gehen können und dem noch eine Bibel, aber Gott hat gesagt, mach es nicht. Der hat Liebe erfahren und die Liebe wird ihr Werk tun. Glaub mir, ich bin stark genug, weitere Menschen in sein Leben zu transportieren, die ihn weiterführen. Stell dir mal vor, du hast was gegen Flüchtlinge, Ausländer und irgend so ein Ausländertyp rettet dein Leben oder steht dir bei. Ist mir passiert vor 2 Jahren, ich rutsch mit meiner kleinen Enkeltochter die Rutschbahn runter und habe zu viel Schwung und Fahrt gehabt. Wir kommen unten an, ich verliere das Gleichgewicht, ich habe sie auf meinen Schoß gehabt und merke, dass ich nach vorne auf sie voll drauf falle. Und dann drehe ich mich so zur Seite im Fallen und krach voll auf mein Schlüsselbein, dreifacher Schlüsselbeinbruch. Ich habe schon, wie ich unten ankam, krack, krack gemerkt, okay. Und dann war es krass, innerhalb von 10 Minuten steht ein Mann, auch wieder ein Muslim da, mit einem Eisbeutel in der Hand, versorgt mich und fragt mich, ob er mich ins Krankenhaus fahren soll oder zum Arzt. Das war auch so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dachte, wow, krass. Oder du bist voreingenommen gegen Homosexuelle. Eines Tages offenbart dir vielleicht dein eigenes Kind, dass es diese Neigung verspürt. Was machst du dann? Ich provoziere jetzt. Wir sind schon auf der Reisehöhe und sind schon in den ersten Turbulenzen drin. Ja. Hilft der Schwarz-Weiß-Denken da weiter? Oder müssen wir Gott fragen, was ist jetzt dran, was ist jetzt los? Die erste Reaktion sind Verwirrung. Was soll ich tun? Wie gehe ich damit um? Ich komme nicht mit klar. Das sind meine tiefen Überzeugungen auf der einen Seite und völlig neue Erfahrungen auf der anderen Seite. Was soll ich jetzt tun? Und es ist exakt die Phase, wo Gott unseren Schwarz-Weiß-Dualismus zerbricht. Und das macht uns Angst. Und wenn wir in solche Krisen hineinkommen, ist der erste Reflex mit aller Gewalt zurück ins Gewohnte, ins alte Land, wo alles überschaubar, eindeutig und schön schwarz-weiß war. Ich weiß noch, als ich gläubig wurde, kam ich zu den 7. Tags-Adventisten, habe es nicht besser gewusst, bin dort gelandet. Nach 7 Jahren habe ich diesen Kosmos durchmessen, habe gespürt, das ist es nicht. Dann bin ich bei den Baptisten gelandet, den Southern Baptist. Also das sind die amerikanischen südlichen Baptisten. Das sind die richtigen Baptisten. Also das sind die Hardcore-Baptisten. Frauen tragen Röcke und Dutt und Zopf und so, das ist so, so war das damals. Und wir wussten es auch nicht besser, aber und vor allem haben die uns gewarnt, vor den anderen Baptisten haben sie uns gewarnt, den EFG-Baptisten, war ein amerikanischer Pastor, ne? Und sie haben uns gewarnt vor den Charismatikern und Pfingstern, die seien ganz gefährlich. Und dann wurde ich eingeladen, ein Seminar über den Epheserbrief zu halten in einer Baptistengemeinde in Darmstadt. Und ich komme dort an und denke, mich trifft der Schlag. Auf der Bühne, genau wie hier ein Arrangement, nur da war noch eine Bassgitarre, eine E-Gitarre, Kongas, Keyboard. Und ich dachte, was ist denn das? Ich kannte nur Piano, Klavier. Dann sagt der eine noch, weißt du was, Uwe, jetzt beten wir erstmal. Und ich habe gedacht, beten ist Stuhlkreis, Haupt senken. Und dann nimmt er mich so in den Arm und sagt, komm, wir gehen raus in den Garten. Und dann läuft er mit mir durch den Garten mit seinen 2 Ältesten und die fangen an, hey Papa, danke, dass der Uwe da ist. Und ich war, wie kann man so beten? Dann ging der Gottesdienst los, Worship wie ihr hier, die Leute standen, haben mit Begeisterung geworshipped, angebetet, manche hatten die Hände oben. Und ich habe gedacht, oh. Aber wisst ihr, was das Krasse war dann? Ich wusste ja, dass das falsch ist, Charismatik und Ding. Und dann habe ich so leise in der Pause versucht, die Ältesten zu befragen. Ich sage, seid ihr wirklich charismatisch? Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben das so und so und so erlebt und wir sind offen für die Geistesgaben und das. Ja, aber, ich habe keinen Boden unter die Füße gekriegt mit meinen Argumenten. Aber wisst ihr, was mich am meisten zu schaffen gemacht hat? Die Leute sahen allesamt gläubiger aus als die Leute in meiner Gemeinde. Die sahen fröhlicher aus als die Leute in meiner Gemeinde. Und ich hatte in dem Raum mehr Glauben, mehr Freude, mehr Liebe zu Jesus gespürt als in meiner Gemeinde. Ich habe gedacht, in so eine Gemeinde täte ich sofort Freunde mitbringen. In meine Gemeinde habe ich mir es nicht getraut. Unser Motto war, in Deckung bleiben, bis Jesus wiederkommt. Bei den Baptisten, ja, den Southern Baptisten. To cut a long story short, durch dieses Schlüsselerlebnis habe ich ein weiteres Schlüsselerlebnis in Spanien 3 Wochen später gehabt und dort war meine anticharismatische Einstellung endgültig ruiniert. Wir waren auch dort in einer charismatischen Gemeinde gelandet, aus Versehen, göttlichem Versehen. Und nochmal 3 Wochen später hatte ich die Geistestaufe empfangen. Und Gott hat auch hier Krisen und Momente und äußerliche Dinge benutzt, um meinen Kosmos zu verändern. Und das ist das, Jesu Dienst an seine Zuhörer und Zuschauer war auch gekennzeichnet, diesen jüdischen Schwarz-Weiß-Heildualismus von rein, unrein, Sünder, Frommer, Jude und Heide zu zerbrechen. Er zerbrach dieses Muster permanent und dauernd und schuf sich damit nicht wenige Feinde unter den Gesetzestreuen. So hebt er zum Beispiel, mal gucken, vielleicht habe ich das als Folie, genau, den heidnischen Samariter hervor, der barmherziger agiert als der jüdische Levit und der Priester. Das ist ein Affront. Der Heide, der New Ager, der Esoteriker, der ist frömmer als der Christ. Er lobt das Vertrauen des römischen Besatzungsoffiziers und stellt fest, dass er solch ein Vertrauen, solch ein Glauben in ganz Israel bei niemand gefunden hat, beim Volk Gottes, aber beim Heiden. So viel mal zu den Heiden. Die Heiden, die Gott nicht kennen, die kennen Gott manchmal mehr als wir. Die haben manchmal mehr Vertrauen als wir. Wisst ihr, wenn der Glaube nur zwischen den Ohren in Form von Dogmen und korrekten Doktrinen existiert, dann, Entschuldigung, scheiß ich drauf. Ja, ich sage bewusst hart, der Glaube muss hier sein. Hier. Und von dort fließt er zu den Menschen. Da sagt Jesus auch, aus der Mitte eures Herzens fließen Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen. Er schämt sich nicht, mit ausgemachten Sündern Tischgemeinschaft zu haben. Das war ein Affront damals. Ich frage mich immer wieder, mit wem würde Jesus, wenn er heute unter uns wäre, nicht in Macht und Herrlichkeit, sondern wie er damals gekommen war, mit wem würde er heute abhängen? Wo würde er einkehren? Das ist eine Frage, die wir uns ernsthaft stellen sollten. Und würden wir vielleicht nicht auch uns die Gosch aufreißen, den Mund aufreißen, eine Flunsch ziehen, mit dem Gesindel hängt er ab, bei dem treibt er sich rum, in der Beize habe ich ihn gesehen, das kann er nicht sein, das kann nicht Jesus sein. Ich glaube, er wird uns ganz massiv herausfordern. Ich sage mal etwas provozierend, wir, die bibeltreuen Christen im 21. Jahrhundert, sind in ganz großer Gefahr, die Pharisäer und Schriftgelehrten des ersten Jahrhunderts zu werden, wenn wir nicht aufpassen. Jesus sieht durch die Augen, geweiteten Augen der zweiten Lebenshälfte tiefer und klarer. Er sieht unter einer Oberfläche von Verfehlung, Schuld, ja, Missgeschicken, auch Schlechtigkeiten, immer noch das Gold und den Schatz, den Gott verborgen hat. Und er adressiert nicht den Dreck, sondern er adressiert das Gold in seinem Gegenüber, indem er ihn mit Liebe und Güte begegnet. Wisst ihr, wir haben der Welt zu oft gesagt, was sie nicht ist, anstatt ihr zu sagen, was sie ist. Wir fangen auch in Evangelisation oft damit an, was der andere nicht ist, anstatt ihm zu sagen, was er ist. Unser Evangelisieren ist oft angstgetrieben. Ich hoffe, in dem anderen genügend Furcht und Angst zu erzeugen und dann wird er mein Produkt kaufen, meine Feuerpolice. Jesus sagt zu den Frommen, wer unter euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Wenn wir in der zweiten Lebenshälfte sind, haben wir auch unseren eigenen moralischen Schatten gesehen. Wir haben erkannt, dass wir genauso schuldig sind wie der andere, auf den wir Steine werfen wollen. Wir haben unseren Schatten erkannt, wir haben unseren Schatten gesehen. Und wir haben noch was erkannt, dass wir über diesen Schatten nicht Herr werden. Bei aller Kraft und bei allem Versuchen, dass wir Gnade brauchen. Und deswegen sagt Jesus, vergebt, dann wird euch vergeben. Verurteil niemand, dann wirst du nicht verurteilt. Sprich frei, dann wirst du freigesprochen werden. Sei barmherzig, wie dein Vater barmherzig ist. Gottes Nach- und Vorname ist Barmherzigkeit. Stellt euch vor, wir würden das ansatzweise leben. Ich glaube, unser Christsein hätte eine ganz andere Ausstrahlung in diesem Land. Mir hilft es immer wieder. Ich bin oft in der Versuchung zu richten. Besonders im Straßenverkehr. Kennt ihr das einfingerige Winken? Ne? Aber Gott hat mir den Finger schon längst abgeschnitten. Weil jedes Mal muss ich an meine eigenen Vergehen denken, wo ich selber im Straßenverkehr Dummheiten mache, unachtsam bin. Und denke, komm, lass es gut sein, lass es gut sein. Wenn wir uns der Schattenarbeit unseres eigenen Versagens nicht stellen und an unserer frommen Maske festhalten, gleichen wir den Verwalter aus Matthäus 18, 22, dem viel Schuld erlassen wurde, aber der seinem Nächsten die Schuld nicht erlässt. Wisst ihr, wir leben nicht, du bist nicht Christ, in einem Würdigkeitswettbewerb dein Christsein zu beweisen. Dein Reiseziel hast du schon längst erreicht. Aber es geht darum, dass Gott dir zeigen möchte, wer du bist und wovon du erlöst bist. Und dass wir ohne ihn und seinen Geist nicht leben können, nicht gerecht leben können. Das ist das, was wir erfahren. Deswegen leben wir auch in einer zerbrochenen Welt als Christen. Wir hätten doch in dem Moment, wo wir Christ geworden sind, doch gleich entrückt werden können, wäre doch prima gewesen. Ne? Wir haben unsere Entscheidung getroffen. Aber Gott hat mir mal gesagt, als ich mein erstes Enkeltöchterchen vor 4 Jahren bei der Geburt, das ist gestorben während der Geburt, und da war ich geschockt bis ins Mark. Und Gott hat gesagt, hey, du lebst in einer gebrochenen, zerfallenen Welt und ich nehme dich da nicht raus. Aber du wirst eines Tages mal in den Ewigkeiten der Ewigkeiten Zeuge sein, wohin das führt, ohne mich zu leben. Und das erfahren wir jetzt hier. Warum beten wir, Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wisst ihr, was das Gebetsteil eigentlich aussagt? Gott, lass dein Reich kommen, ich habe die Schnauze von meinem Reich voll. Lass deinen Willen endlich geschehen. Ich habe die Schnauze von meinem Willen voll. Lass den Himmel beginnen hier auch auf der Erde. Ich habe die Schnauze voll von dieser Gerechtigkeit dieser Erde, die mich mit einschließt. Das ist es, warum wir das beten. Weil wir erkannt haben, wir brauchen seinen Willen. Wir wollen unseren Willen nicht mehr. Und wir brauchen sein Reich, sein Regieren. Auch das wollen wir freiwillig dann haben. Wir verschaffen uns, wie gesagt, heute Abend einen Überblick über diese Lebensreise. Wir werden dann die Puzzleteile kurz betrachten und am Ende ahnen, wo wir selber in der Reise gerade stehen oder was auf uns noch wartet. Noch ein wichtiger Hinweis zu diesem Seminar. Dieses Seminar zu hören und seine Inhalte positiv zu bejahen, ist kein Ersatz, die Lebensreise selber zu unternehmen, erfahren. Wir gehen immer zuerst durch die innere Tür der intellektuellen Erkenntnis, ich kannte dich vom Hören sagen. Und dann gehen wir durch die Tür der persönlichen Erfahrung. Und nur das führt zu echter spiritueller Reife und Weisheit, was du selbst erfahren hast. Und gerade deine Krisen und Zerbrüche sind pures Gold, pures Gold. Und nochmal, die Reise und das Ziel der zweiten Lebenshälfte ist kein statischer, an ein bestimmtes Lebensalter geknüpfter Begriff. Es gibt sehr junge Menschen, die geistig schon in der zweiten Reife der Lebenshälfte sind. Und es gibt, wie gesagt, 60, 70 Jahre alte Säcke, die sich immer noch wie Kleinkinder benehmen. Schauen wir uns ein paar Verse an, die so die Ziele der Reise auch skizzieren. 2. Korinther 3, 18. Wir alle spiegeln mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Das ist etwas, was Paulus in der präsenten Gegenwartsform schreibt. Ist dir das bewusst, dass du eigentlich einen Teil zumindest von dir die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelt? Wir werden auch morgen darüber sprechen, wer dich sieht, sieht den Vater. Auch in deiner äußersten Zerbrochenheit. dann sagt Paulus weiter, dabei werden wir selbst in sein Bild mit ständig zunehmender Herrlichkeit verwandelt. Das ist ein Prozess. Gott ist mit uns in einem Prozess hier. Dies alles geschieht durch Uwe Dahlke und seine Willenskraft. Dies alles geschieht durch den Herrn, den Geist, der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es fortführen und der wird es vollenden. Er ist es, der dich vollendet. Er ist es, der dich herrlicher und herrlicher und herrlicher macht, jeden Tag. Römer 8, 29, denn die er zuvor ersehen hat, ist das, was ich gesagt habe, deine Reise, bist du ans Reiseziel gekommen, wie du in den Bus gestiegen bist, warst du schon angekommen. Die er zuvor ersehen hat, er hat auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes. Du bist verordnet, dem Bild Jesu gleich zu sein. Auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Wir haben zu sehr, Jesus sehen wir nur noch als König, König, Halleluja, auf dem Thron. Und wir haben ihn so weit erhöht, dass er für uns keine Relevanz mehr hat. Aber er ist auch etwas ganz anderes. Er ist dein erstgeborener Bruder, dein älterer Bruder. Und du bist sein jüngerer Bruder und seine jüngere Schwester. Du sitzt mit ihm schon jetzt auf seinem Thron. Dein Ziel ist Ebenbildlichkeit. Und das fängt jetzt und hier an in diesem Leben. Und sag nicht, ja, irgendwann. Geh mit dem wenigen, was du hast an Ebenbildlichkeit, raus ins Leben, in den Alltag und liebe. Liebe einfach. Sei gütig, sei freundlich, sei barmherzig. Sei gütig. Bitt Gott um die nötige Kreativität. Lass die Menschen die Liebe Gottes sehen und nicht nur hören. Das ist ein Reifezeichen der zweiten Lebenshälfte. Und du wirst die erstaunlichsten Dinge erleben, kann ich dir garantieren. Ich werde euch einiges zu erzählen haben morgen. Römer 8, 19, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit und Reife sichtbar werden. Das ist das, was passiert. Gott arbeitet an unserer Reife. Und das geschieht durch diese Reise in die zweite Lebenshälfte der Reife. Und das ist ein Prozess, der braucht Zeit, bedeutet Erfahrung, bedeutet Wachstumskrisen, Wachstumskurven, die uns aus eingefahrenen Lebensmustern hinein in die tiefe Erfahrung der ersten Lebenshälfte rauskatapultieren, in die zweite Lebenshälfte rein. Es gibt etwas Irritierendes an dieser Reise, dass der Weg nach oben zuerst nach unten führt. Es gibt so viele Erfolgsbücher, in 3 Schritten zum erfolgreichen Beter, in 4 Schritten zum vollmächtigen Fürbitter, in 5 Schritten zum 8 vollmächtigen Krankenheiler und diese ganzen How-to-Do-Bücher. Wir haben Wachstum industrialisiert, besonders die Amerikaner. Aber Wachstum ist ein Prozess und den kannst du nicht abkürzen mit noch so geschickten Tricks. Letzte werden Erste sein, ist auch so ein Paradox. Schwache, stark. Oh, das wollen wir doch nicht. Und jene, denen viel vergeben wurde, als die viel Dreck am Stecken hatten, die werden viel lieben können. Und die, die sich für gerecht halten, können wenig lieben. Und nochmal, die Schwachen werden als stark bezeichnet. Wir leben in einer Zeit, wie gesagt, in der der christliche Glaube auch zu einer Erfolgsstory des Zählens, Wiegens und Messens gemacht wurde. Man muss nur die richtigen Glaubens- und Bekenntniscodes bei Gott eintippen und schon bringt mein Glaube die erwünschten Resultate und Erfolge. Und auch wir bibeltreue Christen sind schon längst nicht mehr eine Glaubensbewegung. Wir sind zu einer Wissensbewegung mutiert. Denn wir haben auf alles einen Bibelvers oder ein Dogma als Antwort. Es ist auch wieder mal an der Zeit zu sagen, heilige Unwissenheit, ich weiß es nicht. Ich habe darauf keine Antwort. Es ist interessant, dass das die Leute draußen viel mehr anspricht. Ich habe neulich eine liebe alte Schwester beerdigt und da war ihr Sohn dabei, der ist Hardcore-Atheist. Und er war ziemlich zynisch und bitter am Grab dann und hat gesagt, na, wo ist dein Gott? Und meine Mutter hat auch nicht geholfen und beweis mir doch deinen Gott. Und früher hätte ich mein Schwert gezogen, mein Argumentenschwert. Ne? Ich habe ihn angeguckt, habe ihn in den Arm genommen, habe gesagt, weißt du was? Nicht du wirst Gott finden, er wird dich finden, wenn die Zeit reif ist. Und er guckt mich an, sagt, das hat mir auch noch kein Christ gesagt. Ne? Sag ich, ja, so ist es aber. Ich muss Gott nicht retten und nicht verteidigen vor dir. Ich muss ihn dir auch nicht erklären. Ich kann dir auch nicht erklären, warum deine Mama gestorben ist. Aber er wird dich finden und dann werden wir uns sprechen. Dann hat er gesagt, du, ich glaube, wir müssen vielleicht doch mal nächste Woche telefonieren. Der hat jetzt erwartet, dass ich mein Schwert ziehe und zack, zack, zack. Das ist nicht mehr nötig, das ist nicht mehr nötig. Wir müssen Gott nicht retten, wir müssen ihn nicht erklären. Das ist nicht mehr nötig. Wir müssen wieder eine Glaubensbewegung werden. Und Glauben heißt, ich glaube es, aber ich kann es nicht erklären. Ich muss meinen Gott nicht den Heiden erklären. Aber ich kann sagen, du, ich kann das nicht erklären, aber I'm a happy man, I'm a happy woman. Mir hilft es. Und wisst ihr, deswegen ist unser Leben so wichtig. Was sehen die Leute? Es ist 10.000 Mal mehr wichtig, als was sie hören von uns. Was strahlst du aus? Ohne zu reden. Und wenn du redest, was untermauert dein Reden dann, was aus dir ausstrahlt? Als David den Tempel bauen wollte, unbedingt, hat Gott ihm durch den Propheten was gesagt. Nicht du wirst mir ein Haus bauen, ich werde dir ein Haus bauen. Und es ging hier nicht um das Tempelhaus, sondern es ging um das Lebenshaus. Und das ist exakt das, was Gott dir heute Abend zusprechen möchte. Nicht du wirst ihm dein Haus bauen, er wird dein Haus bauen. Und das ist die Reife der zweiten Lebenshälfte, wo wir merken, wir sind angekommen. Wir sind schon da, wo wir hinrennen. Es geht jetzt eher darum, das zu begreifen, es demütig anzunehmen, Gnade demütig anzunehmen, dass ich auch in meiner Zerbrochenheit bereits angekommen bin und demütig anzunehmen, dass ich auch durch meine Zerbrochenheit im Alltag ein Ausfluss der Herrlichkeit Gottes sein darf, dass Gott durch mich scheint, auch durch meine Fehler und Schwächen. Schaut doch mal die Helden der Bibel an. David war ein Mörder, Paulus war ein Mörder, Miriam eine Tratschtante, Zachäus war klein. Und so kannst du es weiterführen. Ne? Abraham hat rumgemacht und so weiter und so weiter. Gott erwählt nicht das Vollkommene. Er erwählt das Unvollkommene und macht es vollkommen. Und dasselbe macht er mit dir auch. Er weiß genau, wen er vor sich hat und er weiß, wie er mit dir zurechtkommt. Er sieht dich an wie ein Werkstück, wie ein Meister die Tonklumpen anguckt oder das Holz anguckt und er weiß ganz genau, was er zu tun hat, um daraus ein Meisterstück zu fertigen. Schauen wir noch kurz auf etwas anderes. Könnt ihr noch ein bisschen? Das Verständnis vom Wort Gottes wird sich auch ändern. Die Frage ist, was ist die Brille, durch die wir Text lesen und interpretieren? Auch das ändert sich. Paulus sagt nicht zu Recht, Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wir können die Bibel nach den Buchstaben lesen. Das ist die einfachste Form. Und das haben die Fundamentalisten in allen Religionen der Welt favorisiert. Ich muss nichts nachdenken, ich muss nichts überlegen. Und das hört sich auch zunächst sehr demütig, sehr fromm und hingegeben an und scheint den Text zu schützen. Aber es entlässt mich aus jeder Verantwortung. Es steht ja so geschrieben, ich muss mir da keinen Kopf machen, Gott hat es so gesagt. Und ich mache mich selber zu einem sturen Befehlsempfänger. Wir werden erkennen, auch in der zweiten Lebenshälfte, Gott hat dich so nicht geschaffen. Er möchte, dass du heiligen Text mit heiligem Geist liest und interpretierst. Eine der markantesten Begebenheiten dazu, ihr kennt sie alle, ist die Begegnung von Jesus mit der Ehebrecherin, die die Pharisäer vor ihm hinschleifen und sagen, diese Frau wurde im Ehebruch ergriffen. Was liest du im Gesetz geschrieben? Steinigen. Was mich erstaunt bei der Sache ist, wo war denn der Mann? Auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen. Das ist ja schon mal sehr komisch. Ne? Den haben sie unterwegs verloren. Anyway. Aber es ist interessant, sie repräsentieren gleich die Bibel, sagen, schau Jesus, hier, wir haben den Bibelvers schon aufgeschlagen. Ha? Ha? Steine, Steine. Und was macht Jesus? In einer absolut meisterlichen Art und Weise beginnt er nun das Gesetz durch den Heiligen Geist auszulegen, in seiner absoluten Tiefe. Wer unter euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Was er macht, ist das, was Paulus vielleicht 40, 50 Jahre später geschrieben hat im Römerbrief. Das Gesetz ist neben eingekommen, um zu zeigen, dass wir alle Sünder sind und alle des Ruhmes ermangeln, den wir bei Gott haben sollten. Dafür ist das Gesetz da. Und das macht Jesus und sagt so, wer ist unter euch ohne Schuld? Ich glaube, für so einen Moment hat er sein Superman-T-Shirt gezeigt. Und die waren alle überführt. Eine andere Theorie ist auch, das heißt, er hat in den Sand geschrieben. Ich habe mir gedacht, vielleicht hat er da die Namen der Freundinnen und Geliebten von den Männern, die da Stein in der Hand halten, aufgeschrieben. Das ist eine Uwe Dahlke-Theorie, gell? Steht in keinem Bibelkommentar. Aber irgendwas war, und er hat die Schrift geistlich gedeutet. Und dann passiert das, was Paulus sagt, wenn wir sie mit dem Geist deuten, dann bringt die Schrift Leben hervor. Und wenn wir sie mit den Buchstaben deuten, bringt sie den Tod hervor. Oder denkt mal dran, wie scharf Jesus in Lukas 9, 54 die Jünger zurechtweist, als sie ein Dorf nuklear abfackeln wollen. Ein samaritisches Dorf. Sie sagen, wo gehst du hin? Nach Jerusalem? Okay, wir haben kein Hotelzimmer frei für dich. Und die Jünger sind ganz empört, sagen, hey, hier haben wir einen Bibeltext. Elia, Feuer vom Himmel. Wenn du willst, machen wir das genauso, wie es Elia getan hat. Wir fackeln dieses Dorf ab. Frauen, Kinder, Babys, ganz egal. Und das heißt, Jesus wies sie scharf zurecht. Wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder seid? Ne? Aber was haben sie gehabt? Sie haben einen biblischen Beleg dafür vorgezeigt. Der Buchstabe tötet, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Geist macht lebendig. Es gibt diesen Satz, der Glaube an einen grausamen Gott bringt grausame Gläubige hervor. Und das kannst du vor allem sehen in der Zeit der Inquisition. Was dort an grauenvollen, unvorstellbaren Foltern gerechtfertigt wurde dafür, damit, dass Gott ja das genauso macht. Es ist unvorstellbar. Ja, und aber trotzdem kommt hier sofort die ängstliche Frage hoch, dürfen wir es wagen, als Menschen Gottes Ansagen in Frage zu stellen oder zu hinterfragen oder gar zu kommentieren oder darüber nachzudenken oder womöglich noch zu einem anderen Schluss zu kommen? Oh, oh. Das geht gar nicht. Überschreiten wir hier nicht die Grenzen der Ehrfurcht, der Gottesfurcht, wenn wir Gott in Frage stellen? Wenn Gott etwas sagt, wer sind wir, dass wir ihn in Frage stellen dürfen? Gott hat es doch gesagt. Schauen wir uns mal den Mose an. Und der Herr sprach zu Mose in 2. Mose 32, 9 bis 14, ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist und nun lass mich, dass mein Zorn über sie ergrimme und ich sie vertilge und ich will dich, Mose, zu einem großen Volk machen. So, das war als Gottes klare Ansage. Ich bin genervt, ich bin angepisst, die stinken mir jetzt, ich habe die Schnauze sowas von voll, ich mache die alle. Gott hat gesprochen. Jetzt hätte Mose sagen können, oh Herr, Halleluja. Und außerdem, er macht mich zu einem größeren Volk. Ha! Bitte Gott, freie Bahn. Jetzt geht's los. Ne? Mose aber flehte vor dem Herrn, seinen Gott, und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn ergrimmen über dein Volk, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, sprechen hat sie zu ihrem Unglück ausgeführt, dass er sie tötet im Gebirge und vertilgt vom Erdboden? Kehre dich doch von deines Grimmes Zorn, lass dich gereuen des Übels über dein Volk. Denke an den Diener Abraham, Isaac und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast. Ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel und alles Land, das ich euch verheißen habe, will ich eurem Samen geben und sie sollen es besitzen ewiglich. Also gereute dem Herrn das Übel, das er drohte, seinem Volk zu tun. Ups. Der hat ganz schön Mut gehabt, der Mose. Gott hat gesprochen, ein klares Votum. Und Mose steht auf. Er sagt, ich fühle was anderes in mir. Und du hast doch was anderes gesagt, Gott. Ich möchte mit dir darüber reden. Das ist die Reife der zweiten Lebenshälfte. Aber es war nicht nur einmal passiert. In 4. Mose passiert die Parallele nochmal. Lesen wir auch das. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange lästert mich dieses Volk? Wie lange wollen sie nicht an mir glauben, durch allerlei Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Das ist übrigens symptomatisch für Israel. Israel hat den Bund wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder bis in die Neuzeit gebrochen. Und was macht Gott? Er rennt ihnen nach wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. So will ich sie mit Pest schlagen und vertilgen und wieder kommt dieses nette Angebot und dich zu einem größeren Volk machen, denn dies ist. Mose aber sprach zum Herrn, würdest du nun dieses Volk töten wie ein Mann, so würden die Heiden sagen, die so ein Gerücht von dir hören, der Herr konnte dieses Volk nicht in das Land bringen, das er geschworen hat, darum hat er sie geschlachtet in der Wüste. So lass nun deine Kraft groß werden, wie du gesagt und gesprochen hast. Der Herr ist geduldig von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat, Übertretung, lässt niemand ungestraft, sondern sucht heim die Missetat der Väter bis ins dritte und vierte Glied. So sei nun gnädig der Missetat dieses Volkes nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch vergeben hast diesem Volk aus Ägypten bis hierher. Schieb das noch so nach, du hast doch immer vergeben. Und der Herr sprach, ich habe vergeben, wie du es gesagt hast. Wow. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wenn ihr mich fragt, das ist auch wieder meine private, persönliche Meinung, glaube ich, dass Gott das gar nicht vorgehabt hat in Wirklichkeit, sondern dass er wissen wollte, wo steht mein Diener Mose. Und er wusste auch das. Und in Wirklichkeit, glaube ich, hat Gott sich auf den Schenkel gesagt, da schaut mal, mein Mose, hä? Wow, wie ist der schon in mein Ebenbild verwandelt. Glaubt ihr denn allen Ernstes, dass Gott erinnert werden muss an das, was er gesagt hat? Dass man Gott erinnern muss an seine Barmherzigkeit? Ja. Aber Gott möchte wissen, ob du so denkst. Ob du so denkst. Ob du ihm das und das zutraust oder ob du den Mut hast zu sagen, Gott, das verstehe ich nicht. Ich würde gern mit dir reden drüber. Ich habe einige Fragen an Gott zu einigen Sachen. Und da rede ich mit ihm drüber. Und ich habe Freude und spüre, dass mein Vater Freude hat, dass ich mit ihm im Gespräch bin. Wir haben ja auch eine Parallele noch von Abraham, ne? Wie Abraham, Gott will Sodom platt machen, was macht Abraham? 12-mal dealt er rum, wie so ein alter Wüstenscheich, ne? Auf dem Jahrmarkt. Man könnte sagen, ne, Abraham, hast Pech gehabt, aber das stimmt nicht. Ich möchte euch als Hausaufgabe geben, mal Hesekiel 16, Abvers 60 zu lesen. Dort sagt der Prophet Hesekiel, dass Sodom komplett wiederhergestellt wird und Israel zum Geschenk gemacht wird. Und er sagt auch, warum? Weil Israel schlimmer gesündigt hat als Sodom und Gott Israel vergeben möchte und es nicht richten kann. Und darum muss er auch Sodom wiederherstellen. Wow, war Abraham gar nicht so verkehrt. Schauen wir uns kurz noch einige Etappen an und dann würde ich sagen, landen wir es langsam oder ich will euch nicht überfordern am Freitagabend, ihr habt eine harte Woche hinter euch. Günther, geht noch ein Viertelpfund?
Ja, ich würde sagen, ja.
Gut. In Epheser 4, 13 und Epheser 3, 18 bis 19 sind einige Ziele der Lebensreise skizziert. Dass wir alle die Einheit im Glauben und die Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen, in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt, auf dass ihr begreifen mögt mit allen Heiligen, welches da sei, die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe und auch erkennt die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, auf dass ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottesfülle. Das ist ein Text, über den musste man meditieren, weil der einige Ziele dieser Reise in sich beinhaltet. Ich habe es mal ein bisschen aufgeschlüsselt. Einheit im Glauben, da müssen wir uns fragen, welcher Glaube ist da gemeint? In der ersten Lebenshälfte ist mein Glaube, was meine Gemeinde glaubt, was meine Konfession glaubt, was mein Club glaubt. Und aus der Geschichte wissen wir, dass es dadurch zahllose Kriege gegeben hat. Und bis heute ist das protestantische Christentum in 36.000 Denominationen aufgespalten. Das ist gewusst, es gibt 36.000 Kirchen. Also mal, und davon sind gar nicht reingerechnet die Millionen freier Gemeinden. Und jeder beansprucht für sich so im gewissen Sinne eine Deutungshoheit über die Bibel. Aber wir fangen alle dort an, meine Lehre gegen deine Lehre. Aber wenn wir authentisch wachsen, begreifen wir, dass wir nur Bruchstücke des Ganzen erkennen, wie es Paulus sagt. Wir erkennen bruchstückhaft. Unser Erkennen ist Stückwerk. Und wir tun demütig daran zu sagen, ich weiß nicht alles. Aber was ich weiß, darin lebe ich. Und dem folge ich. Schauen wir mal so ein paar Verse an, die das auch skizzieren. Da dieses Mein Club und Dein Club, Markus 9, 38. Johannes aber antwortete ihnen und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt. Unverschämtheit. Da ist einer, der folgt dir nicht nach, Jesus. Der kommt nicht in unseren Jesus-Club. Aber in deinem Namen treibt er Dämonen aus. Und wir werden es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. So, haben wir gleich schon Ordnung, Recht und Fug. Und wie kommst du dazu, hier Dämonen auszutreiben im Namen Jesu? Du bist nicht Mitglied in unserem Club. Du verletzt Copyright-Rechte. Lass das bitte sein. Jesus sagt aber, wehrt es ihm nicht, der, wenn meinem Namen Wunder tut, wird mich nicht bald schmähen können. Denn wer nicht wider uns ist, der ist für uns. Es ist interessant, dass Jesus nie eine Denomination oder einen Club oder eine Gruppe oder irgendwas gegründet hat, sondern er sah die Herzen der Menschen. Das wird auch deutlich in dem nächsten Vers, ganz unten, Matthäus 7, 16, an ihren Früchten werdet sie erkennen. Du erkennst andere an ihren Früchten. Von Dornen erntet man keine Weintrauben, von Disteln keine Feige. So trägt jeder gute Baum gute Frucht, ein schlechter Baum schlechte Frucht. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte, ein schlechter Baum keine guten. Das ist immer das, was auch ein interessantes Muster ist, einen Menschen mal nicht anhand von seiner Meinung, seiner Religion zu bewerten, sondern guck doch mal das Leben an von demjenigen. Ne? Und hier geht es auch nicht darum, ist der sündlos, weil du bist auch nicht sündlos, ne? Aber hältst dich für einen Christen. Aber so im Großen und Ganzen, wie ist er aufgestellt? Ne? Oder hier in der ersten Christenheit, da gab es schon diesen Zank und Streit, 1. Korinther 1,11. Durch die Leute aus dem Haushalt von Chloe habe ich nämlich erfahren, dass es Zank und Streit unter euch gibt. Ich meine damit, jeder von euch sagt etwas anderes. Der eine, ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas, nein, ich zu Christus und ich gehöre zum Günther Ehrlich. Ja, so, wir sehen, das ist ein typisches Muster der ersten Lebenshälfte. Es gab schon in der ersten Christenheit dieses Clubdenken, wo wir uns an Dogmen und Doktrinen und Lehren und Menschen festmachen. Und Paulus sagt, mach das doch nicht. Römer 14, 3,5: Welcher ist, verachte den nicht, der nicht ist. Und welcher nicht ist, richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen Fremdenknecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er mag wohl aufgerichtet werden, denn Gott kann ihn wohl aufrichten. Einer hält einen Tag vor dem anderen, der andere hält alle Tage gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Und das ist das, was Paulus auch mit der Reife der zweiten Lebenshälfte sagt. Hey, richtet einander nicht. Wenn der eine das tut, dann lass ihn. Und wenn du es so machst, sei auch in Ordnung damit. Und überheb dich nicht über den anderen und der andere soll sich nicht über dich erheben. Einander stehen lassen und zulassen, wenn es doch nicht richtig ist, dann wird Gott es richten. Er wird es gerade richten und gerade biegen. Er ist stark genug dafür, denn es ist genauso sein Kind. Paulus sagt weiter, denn wir erkennen Weissagen nur unvollständig. Jetzt sehen wir durch ein blank polierten Stück Metall nur rätselhafte Umrisse. Dann später werden wir alles zu Gesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen, dann werde ich alles erkennen. Niemand von uns ist im Besitz der völligen Erkenntnis und es bringt nichts, über Meinungen zu streiten, dass der andere nicht so glaubt, wie ich glaube. Sieh das Gute, das Schöne in dem anderen. Fang mit Ja an. Und dann kannst du auch zum Nein kommen, aber ihr habt trotzdem eine Gemeinschaft miteinander. Sei deiner eigenen Meinung gewiss, aber liebe den anderen, so wie Gott ihn liebt. Ich habe eine Geschichte erlebt, das war, glaube ich, letztes Jahr im Sommer, klingelt es bei mir an der Haustür, zwei Herren, weißes Hemd, Krawatte, Namensschild, Mormonen. Hallo, hallo. Wir sind von den Mormonen, von der letzten Kirche, da, da, da. Ich sage, Entschuldigung, ich bin Pastor einer christlichen Gemeinde. Ich glaube an Gott. Ich möchte mit euch jetzt nicht hier rum argumentieren, aber ich möchte euch etwas sagen. Ich finde es ganz toll. Ich weiß, dass ihr ein Jahr Urlaub nehmt von euren Jobs, um nach Deutschland zu kommen, dass ihr Deutsch lernt. Und dass ihr hier wirklich euch bemüht, Menschen den Glauben an Gott nahezubringen. Ich finde es ganz toll. Und dann noch bei der Hitze rumlaufen mit so schönen Krawatten. Die haben sich angeguckt und ich sage, wisst ihr was, jetzt gehen wir in meinen Garten auf die Terrasse und ich möchte euch was Kaltes zu trinken spendieren, dann können wir ein bisschen reden. Dann haben wir uns in den Garten gesetzt, auf meine Terrasse, haben was getrunken und die gucken sich beide an. Dann fängt der eine auf Englisch zum anderen zu sagen, die haben nicht gewusst, dass ich Englisch spreche. What shall we do? Was sollen wir tun? Der andere sagt zu ihm, shall we mow his lawn? Sollen wir seinen Rasen mähen? Und dann sagt er eines mehr, sagt er, Sir, dürfen wir vielleicht Ihren Rasen mähen? Ich sage, wie kommt denn da drauf? Dann sagt der andere, Sie, wir sind noch nie so behandelt worden wie von Ihnen. Und noch nie sind wir so bewirtet worden wie von Ihnen. Mit so viel Güte. Und wir möchten ihnen einfach was Gutes tun. Dann war ich wie vom Blitz gerührt. Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt lasst mal gut sein, ich lasse euch doch nicht hier bei der Hitze was im Kalten trinken, damit ihr mir den Rasen mäht. Ich fand das so süß. Ne? Und dann haben wir noch ein bisschen unterhalten, dann sind sie gegangen. Ich habe ihnen Gottes Segen gewünscht, sie haben mich gesegnet. Und da war auch wieder, ich hätte jetzt dann noch gerne ein Traktat oder ein Heft oder irgendwas früher rausgelegt. Gott sagt, lass sie. Sie haben meine Liebe durch dich erfahren. Und die beiden werden ein anderes Bild von anderen Christen haben, die nicht Mormonen sind. Und das wird an ihnen weiterarbeiten, wie der Sauerteig den Teig langsam aber sicher durchsäuert. Ich möchte abschließen mit einem Wort von Rupertus Meldenius, protestantischer Theologe aus der Reformationszeit, wo es viel Streit, viel Zank und viel Kampf und Krieg gab. Er hat gesagt, in den notwendigen Dingen Einheit, in den zweifelhaften Freiheit, über allem die Liebe. 2. Timotheus 2,24, ein Diener des Herrn darf nicht streiten, sondern soll allen freundlich begegnen. Er muss die Lehre klar vermitteln, darf sich aber nicht provozieren lassen, sondern muss die Widerspenstigen mit Güte und Geduld zurechtweisen. Zurechtweisen heißt nicht, sondern zurechtweisen heißt, indem du liebst, überraschend liebst, weist du den anderen in seiner Meinung durch die Liebe zurecht. Und die Liebe spricht lauter als deine Worte. Vielleicht gibt ihnen Gott die Möglichkeit zur Änderung ihrer Einstellung, dass sie die Wahrheit erkennen. Das ist das, den anderen loslassen, ihn Gott überlassen. Das ist das, was ich mit dem Muslim erlebt habe, das ist das, was ich mit den Mormonen erlebt habe. Wollt man noch gucken? Ihr seht, was ich noch alles gehabt hätte. Ne? Na, ich habe es nicht. Aber ich... Das haben wir noch von einem tollen Spruch von der Mutter Teresa. Ich habe ein Angebot an euch, wenn ihr die Skripte wollt. Ich habe sie dem Günther kopiert, der hat sie auf dem Stick. Die sind also sehr umfangreich, da sind die ganzen Bilder, die ihr abfotografiert, die Texte sind alle hier drauf. Dann könnt ihr die beim Günther euch kopieren lassen oder kann sie euch per E-Mail schicken. Da könnt ihr alles nochmal in Ruhe nachlesen. Amen. So, lasst uns mal noch kurz beten. Ist das okay? Lieber Vater, wir sind jetzt reichlich K.O., aber wir beten, dass du das, was wir gehört haben, in unser Herz hineinfüllst. Dass es wie Sauerteig arbeitet und durchsäuert und wirkt und Frucht bringt, Vater. Vater, mach uns Appetit auf diese Reise in die zweite Lebenshälfte. Auch wenn es manchmal krisenhafte Durchgänge sind. Ich möchte dich segnen, alle Angst zu verlieren. Und vielleicht bist du auch gerade im Moment in dieser Reise, wo du nicht weißt, wo ist oben, wo ist unten, wo ist hinten, wo ist vorne. Hab keine Angst. Gott hat dich in der Hand. Auch wenn du denkst, er hat dich verlassen. Wir werden morgen mehr darüber lernen. Er trägt dich. Er ist gerade jetzt am Arbeiten an dir. Dich zu einer größeren Herrlichkeit, einer neuen Tiefe und Weite zu bringen. Vater, schenk uns diese Gnade, uns darauf einzulassen. Nimm uns die Angst weg, die wir oft haben vor dem Neuen. Die Bequemlichkeit, Vater, die uns den alten Wein lieber trinken lässt als den neuen. Jesus, wir können dir auch nur unser Unvermögen und Schwachheit bekennen. Wir können mit aller Disziplin das auch nicht selber machen. Und so halten wir uns dir hin heute Abend und beten, katapultier uns in das Neue, in das Größere, in das Weitere hinein. Jesus, lass aus uns Menschen werden, die, wenn sie uns sehen, genau wie bei dir den Vater sehen. Ich möchte dich damit segnen heute Abend, dass wer dich sieht, den Vater sieht, auch durch deine Zerbrochenheit und gerade durch deine Zerbrochenheit. Dass Menschen Gott sehen in dir, auch gerade durch deinen Zerbruch, gerade durch deine Schwachheit. Ein zerbrochenes Gefäß gibt seinen Inhalt preis. Ein Gefäß, das ganz ist, gibt seinen Inhalt nicht preis, du siehst nur das Gefäß. Und das ist oft mit Christen, die verkrampft ganz sein möchten. Die Menschen sehen nur den Christen, aber nicht den Inhalt. Aber durch deinen Zerbruch sehen Menschen Christus in dir. Vater, ich bete, dass du Erlebnisse wie diese, die du mir geschenkt hast und so viele, dass du das multiplizierst. Dass du uns Kreativität schenkst, Vater, im Alltag, Menschen zu lieben, mit Liebe zu überraschen und zu erleben, Vater, wie sie verblüfft sind und wie sie eigentlich mit dir konfrontiert sind und wie dadurch deine Liebe Raum kriegt, zu wirken und zu wirken und zu wirken. Segne diese Gemeinde, dass sie ein Ort der Multiplikation wird, Vater. Ein Ort, an dem die Liebe Christi in den Menschen sichtbar wird. Nicht nur als nette Fliegenfang-Honigfalle, sondern authentische Liebe, die echt ist. Yeah. Vater, bewahr uns vor dieser elenden Liebe. Ich habe dich lieb, solange bis du dich bekehrt hast. Vater, schenk uns eine Güte, eine Freundlichkeit, die authentisch ist, die daraus wächst, dass wir selber deine eigene Güte, Liebe und Freundlichkeit Tag ein, Tag aus erfahren. Ich segne euch die Liebe des Vaters für jeden von euch ganz persönlich, da wo du sie am meisten brauchst, spürbar, fühlbar, messbar zu erfahren, dass genau diese Liebe, diese Erfahrung dieser Liebe aus dir zu den Menschen strömt, mit denen Gott dich zusammenbringt. Denn wir können nur lieben, weil wir zuerst geliebt worden sind. Also empfang die Liebe des Vaters heute Abend in einer außergewöhnlichen Weise, spürbar, fühlbar, messbar. Spürbar, fühlbar, messbar. Vater, ich bete um gnadenvolle Berührung, die Empfänger verblüffen und zu Tränen rühren. In Jesu Namen. Segne uns jetzt auch auf dem Nachhauseweg, Vater. Bring uns gesund an unser Ziel und schenke uns eine gesegnete Nachtruhe. In deinem starken Namen beten wir. Amen. 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 Amen.